Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Exoten-Ensembles und Kuriositäten-Kabinetts. Mehr Alliterationen sind mir leider nicht eingefallen, aber wie immer stellen wir uns und euch exotische oder seltene Motorräder vor, weil wir sie aus bestimmten Gründen interessant finden, für missverstanden halten oder vielleicht sogar gerne in der Garage stehen hätten. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Redakteur bei Motorrad und begrüße wie immer an dieser Stelle meinen Kollegen und PS-Chefredakteur Johannes Müller.
Hallo Ferdi, hallo da draußen. Exoten-Ensemble, das finde ich schön.
Ja, ist jetzt natürlich verbrannt für die nächsten Folgen, aber jo.
Ja, das trifft die Sache ganz gut.
Genau, und wie üblich möchte ich kurz mal die, ich sag mal, Spielregeln vorstellen oder worüber wir sprechen, nämlich über Serienmotorräder. Es geht nicht um Custom-Bikes oder Einzelstücke. Wir haben natürlich immer den Namen, die ungefähre Bauzeit, ein paar technische Eckdaten. Wir versuchen das Ganze in die damalige Konkurrenz einzuordnen, sofern vorhanden Verkaufszahlen, sofern vorhanden Gründe für die Verkaufszahlen. Neupreise und aktuelle Gebrauchtpreise und natürlich sagen wir auch immer dazu, ob wir das Motorrad schon gefahren sind und ob wir es haben wollen oder nicht. So. Johannes, du hast letztes Mal ja mit der Whippet vorgelegt, deswegen würde ich dieses Mal starten.
Ja, schieß los. Ich bin schon wieder schwer gespannt.
Ja, aber bevor wir loslegen, muss ich das an der Stelle noch sagen zur Whippet. Da kamen nämlich noch ein paar Korrekturhinweise.
Oh ja, da habe ich einen Bock geschossen, gell?
Ja, ich habe es mir ehrlich gesagt während der Aufnahme gedacht, aber ich wollte dir da nicht so reingrätschen. Aber Whippet ist natürlich nicht die Peitsche, sondern eine Windhundrasse.
Sondern eine Windhundrasse, ja, da hat nicht nur die KI kann Halluzinationen erfinden, sondern ja. Auch der Redakteur, der geneigt. Ja, danke für den Hinweis.
Ja, ich hatte noch überlegt, ob Whippet vielleicht eine kleine Peitsche ist oder ja, so, weil Whip ja die Peitsche ist.
Ja, daher hatte ich es mir hergeleitet tatsächlich, aber die Herleitung war an den sprichwörtlichen Haaren herbeigezogen.
Ja, hätte ja trotzdem auch gepasst, aber
hätte gepasst, genau. Ja.
Und wir haben auch noch die
übrigens,
Mail.
Die Windhundrasse passt natürlich auch wunderbar, ne? Ja. Zu der SDR 200, aber das nur am Rande.
Genau, und wir haben noch eine Mail sogar bekommen, weil du ja davon sprachst, dass die so super selten ist. Ja. Wir haben eine Mail bekommen mit dem Gegenbeweis. Da hat nämlich ein Hörer uns geschickt, dass er im Freundeskreis sogar drei SDR 200 laufen hat.
Alle drei Deutschen offensichtlich.
Ja, inklusive Fotobeweis. Ja. Also danke nochmal an den lieben Peter.
Lieber Peter, gab es da eigentlich auch eine Fahreinladung?
Das habe ich mich dann doch
zwinker,
nicht
getraut. Zwinker, zwinker.
Ja, vielleicht, wenn er uns zuhört, kommt die noch. Ansonsten müssen
wir machen noch nichts kaputt.
Okay, gut. Aber dann geht's jetzt zum üblichen Programm. Wie gesagt, ich fange an und wollen wir wieder ein kurzes, kleines Ratespiel machen, Johannes? Beschränken wir es wieder auf zwei Fragen, so?
Da schieße ich jetzt mal stumpf aus der Hüfte. Japanisch?
Nein.
Nicht japanisch. Du hattest schon viele Italiener, dann nehme ich das jetzt mal raus. Oh, mit zwei Fragen ist man da natürlich schon sehr aufgeschmissen.
Ja gut, dann gebe ich dir noch den Tipp, dass es italienisch ist, was es auch nicht einfacher macht, aber...
Naja, 80er Jahre?
Nein, 90er.
Italienisch und 90er, ah, da gab es schon einiges, aber da haben wir auch schon manches abgehakt.
Ja.
Darf ich noch eine dritte?
Ja, komm.
Ist es sportlich?
Ja.
Ja, wenigstens ein Jahr. Okay, da kommt aber immer noch einiges in Frage. Dann rate ich jetzt einfach mal Ducati Superbike 90er Jahre.
Ich verrate jetzt einfach eine Bimota BB1.
Oh.
Oder BB Uno Supermono.
BMW Bimota.
Jetzt sehe ich dich nämlich mit offenem Mund staunen und überlegen, ob du
man muss sich das ja bei Bimota immer herleiten, denn der erste Buchstabe ist der Motorenbauer.
Genau.
Der Modellbezeichnung. Also BB heißt BMW Bimota. Einzylinder heißt BMW, beziehungsweise Rotax Einzylinder, 650er.
Ja. Da hast du jetzt den Schwarze getroffen.
Wow. Ja. Womit sich mein Wissen über die Bimota BB1 auch quasi erübrigt. Also das ist, was ich weiß.
Ja gut, ich kannte sie ehrlicherweise gar nicht und ich habe jetzt im Zuge der Recherche herausgefunden, dass es zum Beispiel auch die erste Bimota war mit einem BMW-Motor, weil ich meine, die spätere BB4 müsste sie dann heißen, oder?
Mit dem 1000er-Motor?
Ja.
Er war dann die zweite, logischerweise.
Ja, genau. Also die hatte, von der hatte ich mal gehört, aber jedenfalls, ja, also um zum Anfang zu kommen, Bimota ist jetzt natürlich per se schon mal exotisch, aber ich bin darauf gekommen, wir hatten ja diese Folge zu den 650er Rotax Einzylindern und da wusste ich ja schon, dass wir unmöglich alle jemals verbauten oder jemals gebauten Varianten aufzählen werden und da bin ich dann eben drauf gestoßen und ich hätte halt wirklich nicht damit gerechnet, dass man diesen Motor noch in ein Sportmotorrad verbaut hätte. Ja, das ist schon 94. Also.
Das ist so ein ganz kurioses Ding. Und das Schöne ist, da ich so wenig über die BB1 weiß, dass du es jetzt mir und den Zuhörern da draußen mal auseinandersetzen.
Ja, also so tief wie meine Recherche ging, habe ich doch einiges, aber mit Sicherheit nicht alles rausgefunden. Also laut der italienischen Wikipedia, da geht schon los, wurde sie zwischen 94 und 97 gebaut. Also das ist noch diese Vergaser-Ära bei diesen Rotax-Motoren. Ja. Es ist trotzdem schon eben die erwähnten 652 Kubik mit zwei Vergasern und du findest auch zwei verschiedene Leistungsangaben. 48 PS, was der Motor irgendwie immer mehr oder weniger hatte, oder 58 PS und 58 Newtonmeter bei 6000 Umdrehungen und ja, wie auch eigentlich immer ein Fünfganggetriebe. Die V-Max, beeindruckende 196 km/h.
Oh, das klingt nach einer italienischen Angabe. Also reichlich optimistisch.
Es gibt natürlich ein voll einstellbares Fahrwerk. Du hast einen hübschen Alu-Gitterrohrrahmen und eine schöne Alu-Schwinge auch. Und ja, somit die größte Besonderheit ist mir auch erst auf den zweiten Blick aufgefallen. Du hast einen 15-Liter-Tank, der unterhalb des Motors liegt.
Wow.
Ja.
Ich möchte dich jetzt nicht unterbrechen, aber das als Eckdaten ist ja schon, mir verschlägt die Sprache. Ich schaue gerade die Bilder dieses Motorrads an. Es kommt ja wirklich selten vor, dass man so ein Ding eigentlich noch gar nicht gesehen hat. Aber BB1, das ist wirklich viel exotischer wird es wohl nicht mehr. Man wusste wohl über die Existenz dieses Fahrzeugs. Aber ja, das war es dann auch schon.
Ja.
Hochinteressant. Kurz vielleicht zu den Leistungsdaten. Ich könnte mir natürlich sehr gut vorstellen, dass die 58 PS eine offene Leistung sind, die wahrscheinlich dann mit einem Racing-Auspuff und einer entsprechenden Bedüsung damals noch einhergingen.
Ja, also so tief bin ich da nicht eingestiegen. Ich habe
mal eine informierte Mutmaßung.
Ja, ich hatte sogar einen zeitgenössischen Motorradkatalog von 96. Da habe ich die nämlich auch entdeckt und bin dran hängen geblieben. Und ja, also selbst bei uns beim Motorrad im Archiv gibt es irgendwie beide, also da fliegen beide Leistungsangaben irgendwie so in den Datenblättern rum. Genau, Gewicht hatte ich noch nicht genannt, 167 Kilogramm.
Und mit Sprit dann wahrscheinlich, oder? So.
Ja, ich meine mit Sprit. Und du hast natürlich auch so ja, edle Komponenten, viel Carbon, schöne Felgen und alles Mögliche und eine hübsche Verkleidung inklusive Doppelscheinwerfer und das möchte ich so aus meiner Notiz vorlesen, es waren die 90er einen Underseat-Auspuff. Und du hast die Bilder ja vor dir, wie findest du die denn so jetzt aus mit der heutigen Sicht? Findest du das Design gut gealtert?
Lass mich, bevor wir dazu kommen, nochmal einen Schritt zurückgehen. Die Tatsache, dass du deine Informationen da Wikipedia Italien zitierst, ist ein klarer Hinweis, dass dieses Motorrad nie bei uns hier in Stuttgart mal zu einem Test war. Und das hat wirklich krassen Seltenheitswert. Also selbst die exotischsten Exoten schaffen es in der Regel irgendwann mal irgendwie auf welche Art auch immer hierher, aber BB1, da scheint damals echt gar nichts passiert zu sein. Und das ist schon, also, ja, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, also ich bin jetzt nicht so weit gegangen, dass ich wirklich in unser physisches Archiv gegangen bin oder auch in das PS-Archiv. Also ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass die irgendwann in den 90ern nicht doch mal in der Redaktion war. Aber jetzt in unserem digitalen Redaktionssystem, sage ich mal, hast du die irgendwo ja. mal als Randnotiz entdeckt im Rahmen, wo es auch um andere sportliche Einzylinder ging?
Ja.
Ja.
Also ich schaue das Motorrad gerade an und das Erste, was mich anspringt, ist die von dir erwähnte Doppelrundscheinwerfer, die also recht schick eigentlich in eine sehr windschnittige, schneidige Verkleidung irgendwie integriert sind. Also und diese Art Formensprache, die hat man schon mal gesehen in einem neueren Motorrad, nämlich, das erinnert mich an die letzten 1200er Moto Morini. Als die unter Euro 3 neu kamen, hatten die auch so einen Doppelrundscheinwerfer und auch so eine bisschen Bikini-Verkleidung. Und das entspricht sehr dieser Formensprache. Also finde ich, so das Gesicht des Motorrads finde ich wahnsinnig ansprechend. Mhm. Und auch natürlich, also so ein Bimota-Rahmen, so ein Hybrid aus Alufräs-Teilen und Aluprofilen in dem Fall, das ist ja die typische Bimota-Rahmenkonstruktion, ist natürlich immer eine Augenweide. Okay, die Dreispeichenräder, das war damals, also die wirken heute optisch etwas schwer, sind aber damals sicher eher als filigran zu bezeichnen für die Zeit.
Ja.
Und also insgesamt ein sehr zeitlos elegantes Sportmotorrad, so eine flüssige organische Formgebung, also eigentlich echt schön. Ich tue mir immer schwer mit Einzylinder-Sportmotorrädern, vor allem wenn man diesen Motor kennt, den 650er BMW Einzylinder, der ist jetzt nicht das totale, wie formuliere ich das jetzt diplomatisch, ist jetzt, das ist jetzt nicht das wilde Tier.
So. Nee, ist jetzt
also da gibt es einen gewissen, da gibt es, ja. Bei uns im Metier würde man Bild-Textschere das nennen, was ich bei der Bimota BB1 also als Optik Antriebsschere mal kennzeichnen wollen würde, nämlich sehr, sehr sportlicher Look, sehr, sehr edler Look und dann wirklich so ein ja, ist ein Brot- und Buttermotor. Also, ja. Der natürlich als Einzylinder eher leicht ist, aber jetzt auch eher so, sag ich mal, ein braverer Motor ist, um das mal so freundlich zu sagen.
Es ist jetzt auch nicht das drehfreudigste Aggregat. Also gut, ich kenne jetzt selber die Vergaser nicht. Ich kenne jetzt natürlich die ganzen Einspritzermodelle.
Und, richtig, ich auch, ja.
Die ja auch eher durch das Drehmoment untenrum, sage ich mal, brillieren und eben, ja, sehr genügsam oder alles Mögliche. Ja.
Mittlerer Drehzahlbereich ist eigentlich immer so der Einzylinderbereich irgendwie. Wäre jetzt interessant zu wissen, wie sich das in dem Motorrad gestaltet hat, das Fahrerlebnis.
Ja, das ist natürlich genau das, womit ich jetzt nicht dienen kann. Also die Frage bleibt natürlich wie so oft offen. Womit ich aber dienen kann, ist ein Neupreis, der auch ganz interessant ist. Was schätzt du? So, fangen wir nochmal so an.
Oh, auch noch, das muss man jetzt in D-Mark nennen.
Ich musste ja das Mammut schätzen, Johannes, das ist jetzt die Revanche.
Also, jetzt warte mal, also Mitte der 90er würde ich mal behaupten, dass so ein normales Superbike so vom Schlag einer Fireblade vielleicht so 12.000 oder 14.000 Mark gekostet haben könnte.
Mhm.
95 hast du gesagt?
96.
Dürfte 96.
Jetzt nicht die große Rolle spielen, aber ja.
Ja, und dann ist jetzt das hier natürlich eine Bimota, aber mit einem Einzylinder von einem Großserienhersteller, aber es ist eine Bimota. Ich sehe auch so Paioli-Gabel und Brembo natürlich, ne, und tatsächlich auch schönes Carbon.
Ja, alles vom Feinsten.
Alles vom Feinsten, dann sage ich mal 25.000 Mark.
Ja, ist glaube ich nicht schlecht geschätzt, aber ganz so teuer war sie dann nicht.
Nee?
Ich habe 20.150 Mark. Und damit man das irgendwie auch in Relation setzen kann, habe ich natürlich den Motorradkatalog 96 ein bisschen weiter geblättert.
Was kostet der denn? Was Vergleichbares? Ja.
Ja, genau. Also für 500 Mark mehr bekam man damals eine Honda CBR 900 RR, also eine Fireblade.
Ach so, war die doch auch schon bei 20.000 ja. Mark damals, nicht bei 14?
Und okay. Was dafür günstiger war eine entsprechende Ninja oder die GSX R 750. Die waren halt, da habe ich die Preise gerade nicht mehr da, aber die waren auf jeden Fall nochmal ein bisschen günstiger.
Gut, das heißt aber auch eine Fireblade weit mehr als doppelt so stark.
Mhm.
Ja. Ja gut, italienische Ware mit Manufakturcharakter,
Ja, eben.
Muss ja teuer sein.
Verkaufszahlen konnte ich jetzt, ich konnte zumindest die gebauten Stückzahlen irgendwo finden. Das konnte ich jetzt natürlich nicht mit einer zweiten Quelle abgleichen, aber es gab insgesamt 524 gebaute Modelle. Davon waren 376 die Supermono und 184 waren dann die Supermono Biposto, also der Zweisitzer im Wesentlichen. Und das ist jetzt wieder so ein typischer Exot, wo du dann auch siehst, wenn du Glück hast, findest du vielleicht ein oder zwei Immobile. Bei Kleinanzeigen habe ich dann auch noch mal eine entdeckt. Also das ist dann immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen, diese Gebrauchtpreise. Aber ich habe eine gefunden für 7.950 und in Kleinanzeigen habe ich später noch welche entdeckt für 5.9 und 8.800. Also das ist so der Korridor.
Ach so, also noch gar nicht so völlig abgehobene.
Und sahen jetzt vom Zustand her auch, soweit ich das erkennen kann, sahen die in Ordnung aus. Also da kann man sich es ungefähr vorstellen.
Ich hätte jetzt ja eher auf so Mondpreise von, weiß ich nicht, 25.000, 30.000 Euro getippt.
Zu Mondpreisen kommen wir vielleicht später in dieser Folge noch.
Das ist ja interessant. Vor allem, weil das ja, ich habe gerade die Bilder vor mir, also das ist schon wirklich ein edel gemachtes Teil. Also diese Bimota-Rahmen sind natürlich, ja, gefrästes also, Alu und die Schweißnähte, da konnte jemand schweißen so und hat es auch zur Schau gestellt.
Also ich wollte noch sagen, ich war ja letzte Woche in Mailand und da gab es ja dieses Jahr diese Sonderausstellung so mit Designstücken aus 100 Jahren Motorradgeschichte. Also da stand dann auch die auch in diesem Format schon vorgestellte F4 von AMV Augusta,
ja,
die ich da mal wieder live bestaunen konnte, oder eine Ducati 916. Und ich muss auch sagen, da finde ich, gibt es auch Stellen, die wirken halt jetzt ein bisschen pummelig. Und so geht es mir jetzt bei der Bimota auch. Also ich finde schon auch wie du, dass die echt gut gealtert ist. Aber ja, so gerade am Heck und so hier und dort, ja, wirkt sie einfach ein bisschen, ja, pummelig ist schon zu viel gesagt. Aber,
nö, doch, gehe ich mit. Also ja. Das Herausragende für mich ist tatsächlich diese Lampenmaske und der Rahmen. Aber so, also rundliche Verkleidung muss man mögen.
Ja.
Ja.
Genau. Also ich fand es auf jeden Fall spannend. Und du weißt ja, mit Sportmotorrädern, da kannst du mich ja eigentlich jetzt nicht so sagen, unbedingt. und ich bin jetzt so, was sportliche Einzylinder angeht, jetzt was nicht eine Supermoto ist, kenne ich halt jetzt auch nur eine KTM RC390. Und ja, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher anhand dieser Erfahrung, ob das so funktioniert. Aber das wäre natürlich, na klar, also wenn das Ding hier irgendwo um die Ecke stehen würde für einen sehr attraktiven Preis, dann fände ich das schon auch lecker so. Aber
naja, wenn da jetzt 6.000 Euro im Raum stehen für sowas, hast du natürlich, das ist die wahrscheinlich Entry-Level-Bimota, ne? Also günstiger wird man wohl kaum an eine kommen. Ja. Mutmaß ich jetzt mal, ohne die Gebrauchpreise für sämtliche Bimota jetzt aus dem Stegreif zu kennen.
Ja.
Dürfte wohl der Einstieg sein. Naja, manches spricht dafür. Also ist relativ leicht. Will ja nicht jeder 100, 150 oder 200 PS fahren so. Soll ja Leute geben, denen 50 PS genügen. Ist ja auch leicht. Und ist ja solide Großserientechnik motorisch. Also ich denke mal
motorisch
nicht,
auf jeden Fall,
dass es da jetzt Probleme gibt, wenn da mal ein Kolben zu tauschen wäre oder keine Ahnung, ja.
Ja.
Und das ist schon irgendwie der exotische, einen zweiten Fahrer mit dem Motorrad zu treffen, die Wahrscheinlichkeit dürfte exakt null betragen. Also
da ja, sagst du es nicht, am Ende kriegen wir jetzt wieder eine Mail hier bei unserem Freundeskreis.
Stimmt, da laufen die drei BBB 1.
Drei von fünf aus Deutschland.
Ja, nein, also ich meine, Einzylindersportler, da muss man natürlich die Yamaha SZR 660 nennen, ne?
Mhm.
Die ja von dem XT 660er Einzylinder, wie sagt man so schön, befeuert wurde.
Ja, wenn man davon
die auch in der Liga spielt und die ja auch baujahrmäßig ungefähr in die Ecke kommen könnte.
Mhm.
Ansonsten, ja, KTM, also RC390 ist gar keine schlechte Erfahrung für Einzylinder-Sportler, weil der 390er KTM-Motor eigentlich auch so ein Einzylinder von altem Schrot und Korn ist. Der, das ist so ein Old-Style-Einzylinder, also der rumpelt und pumpelt so vor sich hin und drückt aber eigentlich auch recht ansehnliche 45 PS dann ab. So.
Ja.
Also ich denke mal, was die Fahrleistung angeht, dürfte das sehr, sehr nah an dem liegen, was auch so eine Bimota dann ermöglicht, mit ihr, wenn sie dann 48 PS hat.
Und sie hat auch einen Doppelscheinwerfer.
Was, die KTM?
Ja, ja. Hat fällt mir gerade noch ein. Also zumindest die ich damals gefahren bin. Es gibt ja jetzt, glaube ich, auch schon wieder die neue.
Ach so, ja, ja. Ach so, richtig, ja. Die gab es ja mit diesem Doppelscheinwerfer, richtig.
Ja, ja, die ist so ein bisschen Augen. Hervorgestochen zwischen diesen ganzen anderen.
Stimmt, stimmt.
Ja, ja. Also ich fand die auch cool, aber ich weiß, was du meinst mit dieser, ja, was so dir der Look suggeriert und dann ist da irgendwie ein Einzylinder, wenn du auf den Startknopf drückst.
Ja, das ist der Punkt.
Das ist so ein bisschen.
Das ist der Punkt. Und unterhalb von einem V2 ist so ein Sportmotorrad immer so ein bisschen, naja, wie soll man das richtig formulieren? Also schon ein rein Zweizylinder scheint mir, ich kann das nicht so richtig an einem rationalen Argument festmachen, aber schon ein rein Zweizylinder scheint mir irgendwie der falsche Motor für ein Sportmotorrad zu sein. Mhm. Das müsste mindestens ein V2 sein, weil man dann über diese Ducati-Italien-Schiene kommen kann. Mhm. Oder auch Aprilia meinetwegen. Oder halt eigentlich ein Reihenmotor, weil ein Reihenmotor eben tendenziell sich gut auf hohe Drehzahl viel Leistung auslegen lässt. Und damit formal ganz gut, oder der, sage ich mal, formal korrekte Sportmotorradmotor ist. Und so Einzylinder, wenn der jetzt ein High-End-Einzylinder ist. Also ich sag mal, der aktuelle LC4 zum Beispiel, den kann ich mir sehr, sehr gut, so wie er in der Duke steckt oder in der SMC, den kann ich mir schon gut auch in einem Sportmotorrad vorstellen. Der ist ja auch ein Drehzahlmotor.
Mhm.
Ja, ist dann auch speziell, aber den kann ich mir, das passt irgendwie mehr. Aber so ein 48 PS Schwungmassen Einzylinder, der so vor sich hin schnüffelt und schnaubt, so, weißt du, so mit so einer dieseligen Charakteristik, das beißt sich einfach mit dem Sportmotorradgedanken. Das beißt sich. Also meine Meinung. Also
die Geschmäcker sind so schön. Da der Fahrversuch jetzt
Wenn der heiß gemacht ist, ist das was anderes. Mhm. Ich bin übrigens jetzt auch relativ spät, aber doch endlich mal den Ducati-Einzylinder gefahren aus der 698 Supermoto.
Mhm.
Und der würde sich auch gut für ein Sportmotorrad eignen, weil die haben, das ist ein Hochdrehzahlmotor.
Mhm.
So, da ist nichts mit Bums von unten, der braucht Drehzahl.
Mhm.
Und dann ist das wieder was anderes. Und so ein Einzylinder hat ja auch Vorteile, was Handling angeht. Die sind schon erheblich.
Ja.
Aber diesen Satz werde ich ab jetzt immer zitieren, wenn es um Einzylinder geht. Den hat Ralf Schneider, aber auch nur ein BMW-Ingenieur zitiert, der meinte, sportlicher Einzylinder ist wie der Versuch, auf einem Bein zu rennen.
Das habe ich auch schon mal gehört vor
ja,
vielen
und
Jahren.
Und das trifft es einfach. Das ist einfach so. Sorry.
Ja, ist klar.
Und ich fahre ja selber 450er Supermoto, aber das ist auch wieder was anderes.
Ja.
Ja.
Dann. Ja, ohne Fahrversuch, wie gesagt, lassen wir es mal so stehen. Die Frage
das wird schon, Mutmaßung, das wird schon cool fahren. So.
Ja.
160 Kilo, 50 PS, winklige Sträßchen, schmale Reifen, steifer Rahmen, gutes Fahrwerk, das wird schon Spaß machen. Klingt bestimmt nett so, die haben ja Underseat-Auspuff, ist ja auch.
Genau.
Das ist ein tolles, auch der Tank unter Motor ist ein Hinweis, dass man da irgendwie schwerpunktmäßig sich was überlegt hat. Doch, das wird schon gut fahren. Man fragt sich natürlich, also stürzen sollte man mit sowas dann eher nicht, so Stichwort Verkleidungsteile. Und ich weiß nicht, welche Bilder du vor dir hast, aber ich bin da auf einer australischen Website. Das Spaltmaß von der Verkleidung ist nun auch eher, naja. Leger. Aber cool, cooles Teil.
Ja.
Und ja, auch passend, Bimota ist ja back, so unter Kawasaki jetzt, also Hersteller der Stunde sozusagen. Das Bimota Superbike mit dem Kawasaki-Motor wurde ja jetzt auf der EICMA gezeigt und wird ja nächstes Jahr dann auch in der WM fahren. Also ist ja durchaus politisch spannend, was da gerade passiert.
Ja.
Ach so, nein, eine Frage bleibt noch offen.
Ja.
Ferdi. Also, ob du sie gefahren bist, hast du nicht explizit, aber implizit beantwortet.
Ja, das dachte, das ist klar.
Ist klar, aber würdest du eine haben wollen?
Ich dachte, das hätte ich auch gesagt. Ja, wie gesagt, geschenkt würde ich natürlich nicht Nein sagen und ich fände
das
schon
Nein.
Wie bei, wie bei jedem dritten Motorrad hätte ich sowas natürlich gerne in der Garage stehen. Aber wenn du dann sagst, okay, da muss dann eine dafür weichen, ja, das Geld wächst jetzt auch nicht, wird jetzt auch nicht mehr so. Also, nein.
Geschenkt würde man ja zu keinem Motorrad.
Ja, oder sagen wir mal, für einen sehr guten Preis, so würde ich mir sowas schon an, ja, doch in die Garage stellen und ab und zu auch fahren. Vielleicht nicht artgerecht, aber wie man immer so sagt.
Ach, was heißt artgerecht? Also es macht ja, also es kann ja durchaus Spaß machen, 50 PS ganz zu benutzen. So.
Ja.
Das stelle ich mir schon cool vor. Und ich glaube, das ist das richtige Motorrad, um sich am Treff als absoluter Connoisseur und Feingeist zu outen. So. Damit hast du immer was zu erzählen. Also,
das stimmt natürlich.
Ja.
Gut. Aber dann jetzt zu dir und dem Grund, weshalb du unseren Podcast für eine halbe Stunde verschoben hast.
Ja, also böse Zungen behaupten ja, ich fange maximal 10 Minuten vor der Wundertüte mit Recherche an, was nur Mittwochs stimmt.
Ja, böse Zungen behaupten, wir kennen uns nur mit Sachen aus den 2000ern aus.
Aktiv erlebt habe ich tatsächlich erst seit Ende der 90er. Man möge es mir verzeihen. Der Rest ist angelesen oder aufgeschnappt im weitesten Sinne. Ja, ich habe nochmal nachrecherchiert etwas, weil ich mich kurz vor Beginn der Aufnahme umentschieden habe, weil ich es wagen wollte, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist aber eine Geschichte, die doch ein bisschen komplexer und verworrener ist. Und da lohnt sich so die wesentlichen Punkte doch halbwegs stichfest präsent und parat zu haben.
Mhm.
Magst du raten?
Ja, es wird sehr schwierig, weil du hast ja schon angedeutet, dass mir das gefallen würde, aber da...
Ich vermute es sehr stark, dass du mit dem Modell was anfangen kannst.
Ich frage jetzt einfach direkt, weil du hattest das, glaube ich, in der letzten Folge auch schon angerissen. Und geht es um die AJP PR7?
Nein, es geht aber um ein sehr, sehr ähnlich gelagertes Motorrad. Ganz ähnliche Schiene bedient und eine ganz ähnliche Klientel bedient, das aber nicht mehr gebaut wird.
Dann wird es aber echt schwer, weil eigentlich kenne ich mich in dieser Nische, in der Nische, ja doch relativ gut aus.
Grenzen wir ein, es geht um eine sportliche Enduro, die aber für das Fahren im legalen Bereich durchaus sich empfiehlt oder im teillegalen Bereich, jedenfalls mit Kennzeichen bewegt werden will.
Mhm. Es ist eine KTM?
Nein.
Du, ich komme nicht drauf.
Es ist das Konkurrenzprodukt. Zu der damaligen Zeit, zur KTM, und zwar abgeleitet vom Konkurrenzprodukt der BMW G450X.
Die kenne ich natürlich.
So nach der Jahrtausendwende hat BMW ja eine echte Sportenduro gebaut. Und zur gleichen Zeit befand sich die Firma, beziehungsweise etwas später befand sich ja die Firma Husqvarna im Besitz der Firma BMW. Und so kam es, dass also Husqvarna die Technik dieser BMW Sport Enduro quasi weiterentwickelt hat und unter der Modellbezeichnung TE449 und 511 als Sport Enduro nochmal am Markt platziert hat oder versucht hat zu platzieren. Und das ist eine recht politisch ganz interessante Geschichte und auch technisch eine hochinteressante Geschichte und auch der ausgebliebene Markterfolg ist eine interessante Geschichte und das eine hängt mit dem anderen zusammen und ich wollte einfach mal versuchen, diese Geschichte so ein bisschen nachzuerzählen anhand dieses Exoten.
Ja, das ist gar nicht so schlecht, weil ich prophezeie jetzt einfach mal, dass wir früher oder später wird einer von uns auch die viel geschätzte Husqvarna Nuda hier auf den Tisch.
Ja, gleiche Ära natürlich.
Genau, also da wirst du jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen was vorwegnehmen von der...
Naja, von der Nuda nicht unbedingt.
Also nee, von der Nuda nicht, aber von der...
Die liegt ja nochmal anders, aber eben diese...
Von den Rahmenbedingungen.
Genau, also diese Ära, in der die Marke Husqvarna zu BMW gehörte, war kurz. Nämlich von 2007 hat BMW Husqvarna von Kajiva übernommen. Husqvarna hier wiederum quasi die abtrünnigen Husaberg-Ingenieure, die sich in Varese beziehungsweise, nein, also da muss ich nochmal ansetzen. Also Husqvarna ging nach Italien oder wurde gekauft und in Italien quasi weitergeführt. Und dann aber von Kajiva, also eben 2007, an BMW verkauft. Und BMW, da war lange nicht so ganz klar, was machen die eigentlich mit dieser Marke? Mhm. Das war so ein bisschen die große Frage. Und man hatte eben diese G450X, ja, Wettbewerbsenduro, schon entwickelt. Also mit einem eigenen 450er Einzylinder, Hochleistungsmotor, der von Kymco in Taiwan gebaut wurde. Das ist schon ganz interessant. Und der entscheidende technische Kniff bei dieser G450X war eben diese koaxiale Lagerung von also Schwinglager und Ritzel, also Getriebeausgang. Das hat also diesen technische Bewandtnis, dass man damit quasi die Kettenlängung vernachlässigen kann, beziehungsweise also wenn Schwinglager und Getriebeausgang auf einer Achse liegen, kannst du eine längere Schwinge fahren, was immer gut ist und Offroad besonders gut ist. Und du hast nicht damit zu kämpfen, dass beim Einfedern quasi du den Kettendurchhang erhöhen musst. Und insgesamt die ganze Kinematik von dem Motorrad lässt sich anders denken. Dass der theoretische und auch praktisch durchaus vorhandene Vorteil dieser Art, das Motorrad zu bauen, das bedeutet aber gleichzeitig, dass du andere konstruktive Probleme kriegst, die du irgendwie lösen musst. Und um die herum, also um dieses Prinzip, wurde quasi dieses ganze Motorrad gebaut. So. Mhm. Es bedeutete also auch, dass die Kupplung nach vorne wandern musste, denn da war kein Platz mehr. Wenn die Kupplung nach vorne wandert, musst du die auf den Kurbelwellen stumpf packen. Das wiederum bedeutet, dass die mit Motordrehzahl sich dreht. Und die Kurbelwelle muss sich rückwärts drehen, weil du durch die, also eine entfallende Übersetzung sich nur so das Hinterrad dann quasi in die richtige Richtung dreht, um einen einfachen Sachverhalt kompliziert zu erklären.
War der Zylinderkopf nicht auch gedreht bei der?
Nein, also der Zylinderkopf, der war aber relativ stark geneigt, auch dieser Motor. Ja. Also schaut euch mal die Fotos an, das ist alles ein bisschen anders. Der Motor baut sehr kompakt und kurz und die Schwinge ist dafür sehr lang, das ist sehr gut. Und ja, eben, also du hast halt, bei der BMW musste man eine hohlgebohrte Getriebeausgangswelle verwenden, um die Schwinglager-Schwingachse dann durchzuführen. Was übrigens auch bedeutet, dass du mal nicht so einfach einen Antriebsritzel wechseln kannst, so ohne weiteres. Dazu muss die Schwinge raus. Husqvarna hat das Prinzip dann quasi weiterentwickelt und aber durchaus auch, also es ist nicht eben nur eine umgelabelte BMW. Husqvarna
hat. Ja, wollte ich gerade fragen, was sie genau, daraus gemacht
also,
haben.
Die haben diese koaxiale Führung verändert. Die war quasi aufgepropft auf das Motorgehäuse. War ein bisschen eine andere Konstruktion. Die haben eine hydraulische Kupplung verbaut, allerdings auch auf der Kurbelwelle. Die hatten ein Sechsganggetriebe, die hatten einen ganz anderen eigenen Rahmen und die haben natürlich auch das Fahrwerk anders abgestimmt. Also das war schon eine deutliche Weiterentwicklung. Aber dieses Zentrale, die hatten auch eine Umlenkung. Die BMW hatte ein direkt angelenktes Federbein. Also es ist weit mehr als eine umgelabelte G450X, die dann eben also vorgestellt wurde die 2010. Ende 2010 hatten wir die erstmals im Heft. Also TE 450, beziehungsweise 449 hießen die Modelle. Eben mit den namensgebenden 449 Kubik, die also entsprechend auch in den Wettbewerbsklassen startberechtigt waren. Unter BMW war das Motorrad vor allem von ausbleibendem sportlichen Erfolg gekennzeichnet, was natürlich ein Riesenproblem war für eine Wettbewerbsenduro, weil natürlich auch der Hobbyfahrer guckt, was reißt so ein Motorrad. Und die Gründe dafür sind aber furchtbar komplex. Das fängt damit an, dass man natürlich Konkurrenz, klar, Husaberg, KTM, mitunter, teilweise auch Yamaha, die hatten natürlich, Beta dann auch, die hatten natürlich viel größere Erfahrungswerte und hatten ihre, also deren Teams wussten schon viel länger, was sie tun, wohingegen man bei BMW da in der 450er schon eher bei Null angefangen hat. So. Dann gab es damals auch, also der Fahrer, da saß der David Knight drauf, der ein extrem erfolgreicher Fahrer damals war, aber der konnte sich auch nicht so richtig auf das Motorrad einschießen. Wir reden jetzt noch von der BMW. Mhm. Denn die ganze, das muss man natürlich auch verstehen, also die ganze Kinematik von dem Motorrad war eine ganz andere als die von einer Sport-Enduro, eben wie man sie kennt. Also rückwärts drehende Kurbelwelle handelt anders, hebt die Kreiselkräfte der Räder auf, was weniger Stabilität bedeutet. Ja, eben das Thema dieser koaxialen Lagerung bedeutet auch, dass die Zugkraft an der Kette und wie der Motor quasi Zug in das Motorrad bringt und auch Traktion aufbaut, sich sehr anders gestaltet als bei einer konventionellen Enduro. Und eben einfach, man lernt das Fahren neu auf dem Motorrad. Und das hat das und auch andere Probleme haben dazu geführt, dass der Erfolg einfach da ausgeblieben ist. Wo man halt aber trotzdem versucht hat, bei Husqvarna dann das weiterzuentwickeln. Und das finde ich so interessant an diesem Modell, dass man also etwas weiter verfolgt hat, in dem Glauben, dass die Technik funktionieren kann, kann sie auch. Und diese Modelle haben bis heute durchaus auch also Anhänger gefunden, aber in der Nische, oder sie waren zu speziell und zu nischig, selbst für die Nische, für die sie konstruiert waren. So, das ist eigentlich nur die Präambel gewesen für diese ganzen Modelle. Wir sollten vielleicht mal irgendwie, um uns da durchzuhangeln, ein paar Eckdaten nennen. Dieser TE 449 und 511, um es ein bisschen griffiger zu machen. Also, und auch um vielleicht zu erklären, was diese Modelle aus heutiger Sicht so interessant macht. Mhm. Denn ein paar Leute haben sie doch gekauft und für ein paar Leute sind das, glaube ich, durchaus auch interessante und geeignete Sportmotorräder / Dual Sport Enduros. Also, es sind ein 450er, beziehungsweise der Big Bore Motor hat dann knapp 490 Kubik, ist kein echter, in Anführungszeichen, 511er. Einzylinder, sehr kurzhubig, sehr leistungsorientiert, offen 51 PS stark. Die 511er dürfte offen sogar noch ein paar PS mehr haben. Da haben wir dann sicher 55, 57 PS. Es gibt ja nie offizielle Leistungsangaben bei solchen Motoren. Aber, und das ist der Kniff, die waren damals schon unter Euro 2 muss das gewesen sein, mit 41 PS legal. Und das ist aus heutiger Sicht durchaus also ein Kaufgrund. Diese Motoren sind dann nicht perfekt mit dem legalen Mapping. Das war also damals auch in den Fahrberichten, wenn Straße gefahren wurde oder wenn legal gefahren wurde, ein Kritikpunkt. Etwas zugeschnürt und nicht ganz optimal abgestimmt sind die Motoren dann schon. Aber man kann sie legal mit 41 PS fahren. Du hast ein Sechsganggetriebe, du hast ein hochwertiges Fahrwerk mit sehr, sehr viel Federweg. Du hast ein relativ geringes Gewicht von 130 Kilo, 135 Kilo fahrfertig. Also das sind sehr sportliche Dual-Sport-Enduros beziehungsweise halbwegs straßenfähige Sport-Enduros. Und das macht diese Husqvarna, wie eigentlich auch die BMW, auch aus heutiger Sicht ja durchaus noch attraktiv. Was dann dagegen spricht, also du hast natürlich Wartungsintervalle, die, sagen wir mal, auch wieder eng gesteckt sind, die eher in Stunden als in tausenden Kilometern gemessen werden. Du hast einen relativ kleinen Tank, also wir reden hier von, muss ich kurz nachschauen, unter 8,5 Liter Tank, also Reichweite sehr begrenzt. Das hängt damit zusammen, dass der Tank in dieser speziellen Konstruktion also auch eben nicht da ist, wo man ihn kennt, sondern auch wieder unterm Heck im Rahmendreieck, was auch das Verbauen von größeren Tanks oder Zusatztanks also deutlich erschwert. Hinzu kommt, dass wir also dadurch, dass es so kurz gebaut wurde nur und auch so wenige Stück nur verkauft würde, du kriegst keine großen Rallye-Tanks von Acerbis oder den anderen Herstellern also zu kaufen. Das ist wiederum ein erheblicher Nachteil.
Ja, das gilt wahrscheinlich schon für die BMW und erst und doppelt und dreifach für die Husqvarna-Ära, die kurze. Ja.
Richtig, also das alles macht diese BMW-Ära Husqvarnas zu so einer ganz, ganz speziellen Geschichte.
Ja.
Ich habe mich immer mal wieder mit diesen Motorrädern befasst und habe immer auch mal wieder geschaut, was die denn können und wie die denn aus heutiger Sicht bewertet werden. weil man für den gedachten Daseinszweck, ich sag mal jetzt ja, als, wie gesagt, so als Trainings-Enduro für so Trainings oder als TED-Enduro noch legal, so als 2-in-1-Enduro, geht es ja nicht nur um die maximale Performance, sondern auch um die Frage, sind die haltbar, wie ist die Ersatzteilversorgung, was ist die User- und Owner-Experience, worauf muss ich mich da einstellen, muss ich da alle 2 Jahre in Kolben wechseln oder fahren die ewig, da ist ja alles möglich. Ja. Und bis heute ist die Beurteilung dieser Motorräder zwiegespalten, durchwachsen, aber auch nicht so negativ, wie zum Beispiel die damaligen Vergleichstests auch gelaufen sind. Also die BMW hat im Sport nichts gerissen und auch in den Vergleichstests eigentlich immer den letzten Platz gebucht. Die Husqvarna galt als schon deutlich besser weiterentwickelt. Der wurde also immer ein extrem traktionsstarkes, sowohl am Kurvenausgang übers Hinterrad traktionsstark, als auch am Kurveneingang gripstark übers Vorderrad attestiert. Was sie zu so einem super Rallye-Boliden macht, also so Tiefsand und sagen wir mal schnelles Geläuf, Piste, super. Aber so Hard-Enduro-Einsatz, Steingarten, rumänisches Unterholz eher ungeeignet, weil schwere Front und auch jetzt nicht die robusteste Konstruktion verglichen mit jetzt auch Zweitaktern, die damals ja schon auf dem Vormarsch waren.
Sind die denn auch dann bei der Dakar irgendwo mitgefahren in der
Klasse? Es gab Rallye-Derivate, die auch eingesetzt wurden. Sehr erfolgreich waren diese Motorräder da aber eher nicht.
Also mir
es war so ein kurzes Intermezzo, dass das dann auch, es war halt einfach ein zu kurzes Intermezzo. Und das ist jetzt auch, bei diesem Fazit ist es immer geblieben, so ein bisschen. Also es konnte nie final die Frage beantwortet werden, was wäre eigentlich passiert, wenn man diesen technisch durchaus sehr interessanten Ansatz konsequent weiterverfolgt hätte. Denn also zum Beispiel das Thema Kupplung, die ja dann mit Motordrehzahl rotiert und dadurch auch viel anfälliger ist. BMW hatte im Sporteinsatz, die Kupplungen sind kaputt gegangen bei diesen Motoren. Bei Husqvarna war das dann schon deutlich besser. Also man muss ja wissen, die Kupplung dreht ja in einem normalen Motor mit reduzierter Drehzahl und in diesem Konzept aber mit Motordrehzahl. Und das hat dazu geführt, dass die halt reihenweise kaputt gegangen sind. Und bis zu dem Zeitpunkt, als sich die Teams darauf eingestellt hatten, war es eigentlich auch schon zu spät. und bei der Husqvarna war das dann schon deutlich besser, aber auch immer noch nicht perfekt. Hat aber gezeigt, also wenn man das verfolgen würde, wäre das vielversprechend. Es gab auch so Randnutzen, die aus heutiger Sicht immer noch auch sehr gut sind und sehr, sehr sinnvoll. Zum Beispiel durch die Einbaulage und die ganze Konstruktion war es möglich, den Luftfilter quasi ja dahin zu platzieren, wo normalerweise der Tank sitzt, also vorne unter die Sitzbank und der bleibt sehr lange sehr sauber da. Und ist trotzdem sehr gut zugänglich. Das heißt also, du kannst so ein Motorrad tagelang fahren, ohne dass ständig der Luftfilter sich zusetzt. Was gerade, ich sag mal, wenn ich so TED-Betrieb, ist das ja der Wartungsfreundlichkeit sehr zuträglich. Also, und der Kymco-Motor gilt eigentlich auch als sehr gut gebaut und wenn er korrekt bedient und gepflegt wird, auch als standfest. Also, ich hatte lange mit dem Gedanken gespielt, mir so eine 511er Supermoto zuzulegen, denn das sollte man noch erwähnen. Die Modelle gab es auch als SMR 449 und 511 mit also 17 Zoll Rädern und großer Bremse und Supermoto-Fahrwerk. Sehr, sehr begehrenswerte Motorräder. Aber auch die und eben auch mit 41 PS homologiert. Also kannst du auf der Straße fahren. Und gerade die 511er gilt als, wenn sie offen ist, dann natürlich nicht mehr ganz legal, aber ist mir egal, ich fahre Kartbahn, mit offenem Auspuff und offenem Mapping als sehr leistungsstark und dabei trotzdem noch haltbar. Also ein ganz attraktives Modell. Hatte ich lange mit dem Gedanken gespielt, die zu kaufen. Also der Motor eigentlich eher ein Pluspunkt. Dann auch mit 6-Gang-Getriebe, also verfügt über viele gute Eckdaten, die andere, die Konkurrenzmodelle, wenn man auf der Straße fahren will, dann auch nicht bieten. Also EXC 450 aus der Zeit kannst du für Straße dann auch eher vergessen. Husaberg auch eher zum Vergessen. Also vieles würde für so eine Husqvarna sprechen. Dagegen spricht aus heutiger Sicht ganz klar, also Ersatzteilversorgung. Ja, du fährst halt einen krassen Exoten. So, auch in, und auch einen Exoten, der dann auch anders fährt und mit dem du dich fahrwerksmäßig auch anders beschäftigen musst.
Naja, das ist wahrscheinlich auch mit der Hauptgrund, warum die dann ja vielleicht hier und da technisch sogar objektiv überlegen waren, aber einfach, wenn halt die ganze Welt so funktioniert. Das ist, es ist ja nicht das erste und letzte Beispiel, wo irgendjemand eigentlich eine gute Idee hat und die Gewohnheiten aber so und so nun mal sind und es gut genug läuft und dann hast du damit ja eher einen Nachteil und das ist jetzt wahrscheinlich arg verkürzt, aber wahrscheinlich ist damit auch schon alles
trifft es im Grunde genommen auf den Punkt. Also es hätte sein können und es wäre schön gewesen, wenn es so gekommen wäre und es kam aber nicht so. Und ich spiele aber trotzdem bis heute mit dem Gedanken, mir so ein Ding mal irgendwie hinzustellen und mal so gucken. Es ist ein bisschen so wie irgend so eine Moto Morini, wo du auch immer denkst, ich könnte dieses Motorrad zum Funktionieren bringen.
Ja. So. ich muss dich unbedingt noch fragen, oder wir müssen noch über Preise sprechen. Also
ja, also die habe ich tatsächlich noch recherchiert. Es war schon auch ein bisschen ein edles Ding. Also die hatten dann auch Titanenventile und waren schon auch geil verarbeitet irgendwie. Und
ja, weil wenn die dann damals natürlich, was ich mir gut vorstellen kann, auch noch teurer waren als eine vergleichbare KTM, dann war das vermutlich jetzt auch nicht gerade förderlich.
Also die Husqvarna, genau, die lag bei 8.800 Euro und damit eigentlich nur unwesentlich über der Konkurrenz. Die EXC lag bei 8,6 damals. Naja, und gut. Die Husaberg lag bei 9,1 damals.
Ja, okay.
Und, also das ist schon durchaus im Konkurrenzumfeld. Sie hatte halt eben als Vorteil mehr homologierte Leistung, wobei vielen war das auch egal. Auch das Sechsganggetriebe war nicht bei allen verbreitet damals. Also formal sprach da schon vieles für, aber es war halt einfach die andere Enduro und allein daher schon für viele einfach, ja, man hätte sich damit auseinandersetzen müssen und das reichte dann schon als Grund, es nicht zu machen.
Ja. So. Und werden da jetzt dann auch Liebhaberpreise gezahlt oder wie ist da so das, oder wie ist das Angebot überhaupt?
Ganz und gar nicht. Das Angebot ist natürlich sehr gering. Also ja, anfangs hatte ich schon gesagt, die lief nur 2 bzw. 3 Jahre. Mhm. Und die letzten wurden dann auch total verramscht. Also ich habe einen guten Kumpel, der sich so eine 511er Enduro zum Schluss gekauft hat. Also die wurden, so, wenn man so will, aus dem LKW raus verscherbelt. Ich meine, der hat deutlich unter 6.000 Euro für seine Fabrik neu bezahlt. Da war dann auch der Akrapovic schon dabei und auch das offene Mapping lag dabei. Also konnte man per PIN umstecken. Mhm. Die wurden zum Schluss verramscht. Und heute ist es so, dass dafür selten Liebhaberpreise aufgerufen werden. Es stehen bei Mobile und bei Kleinanzeigen immer so vielleicht 5 drin. 450er und 511er zusammengenommen und die sind in verschiedenen Zuständen, also viel gefahren wurden die wenigsten davon, weil halt auch der Einsatzzweck relativ begrenzt ist. Ich sag mal, dieses Motorrad wäre eigentlich nur einen großen Tank davon entfernt, irgendwie ein geiles TED-Motorrad zu sein, aber gibt's halt nicht, ist halt nicht.
Ja.
So, und damit ist es dann auch schon geschwätzt. Ich sag mal, zwischen absoluter Schnapper 3,5 und absoluter unrealistischer Mondpreis 5,5 ist das abgesteckt. Bei den Supermotos ist Tendenz etwas höher als bei den Enduros, weil natürlich nach wie vor für Supermotos einfach aufgrund des Hypes Mondpreise gezahlt werden. Die 450 und 511er oder 449 und 511 Husqvarna haben viele nicht so ganz auf dem Schirm. Auch da ist so ein Exoten, ist das gleiche Exoten-Ding. Wobei das ja über die homologierte Leistung, glaube ich, auch sehr attraktive Motorräder sind, aber eben halt auch keine Alltagsmotorräder. Du sammelst natürlich beim Supermotofahren eher Kilometer und eher Stunden als auf der Enduro. Ja.
Unterm Strich, oder haderst du immer noch mit dir? Bist du immer noch in Versuchung? Oder ist es für dich eigentlich schon klar, dass du bei deiner 450er Yamaha bleibst und...
Ja, also für Supermoto ist die 450, die, weil es sowieso gar keine Straße sieht, die 450er Yamaha, der umgebaute Crosser, das richtigere Motorrad. Also witzigerweise, ich hadere deshalb schon seit Jahren mit mir, weil besagte 511er, die mein Kumpel also im Abverkauf quasi erwischt hat, schon seit Jahren so immer mal wieder, ach, er verkauft, er fährt nicht damit, er wird sie verkaufen und immer mal wieder, man hätte auch und soll ich nicht und schlussendlich hat er sie jetzt endlich verkauft und nicht an mich. So. Ja, mit anderen Worten, ich habe die Gelegenheit verstreichen lassen und ich bin auch gar nicht traurig drüber, weil meine DRZ erfüllt meine halbwegs legalen Offroad und ab und zu mal ein kleines Training fahren Wünsche und die 450er Motocrosser Umbau ist die bessere Supermoto und damit war es das. Also
ja, dann soll es wohl nicht sein und dann kann ich aber auch gut nachvollziehen, dass du dann ja jetzt ein bisschen naja, dich fast schon befreit fühlst, weil du dich damit nicht mehr so auseinandersetzen musst.
Ein bisschen Seelenfrieden kann einkehren, aber die Frage, was hätte sein können mit der Husqvarna, die bleibt irgendwie immer noch. Es konnte noch immer keiner für mich diese Frage final beantworten, ob das jetzt ein Irrweg war mit dieser koaxialen Schwingenlagerung oder ob das einfach nur nicht verstanden wurde.
Na, du könntest ja mal vielleicht nächstes Jahr eine PS-Geschichte darüber machen. So, weißt du, ergibt sich ja von selber. So ungewöhnliche technische Lösungen, was steckt dahinter, was weit vor seiner Zeit oder ja, und dann...
Ja, da müsste man...
bekommst du ja eine geliehen und machst eine schöne Geschichte draus. Und
da dann, müsste man mal tief graben und auch die Beteiligten aus der Zeit nochmal irgendwie anhauen. Denn was man so hört, war das schon auch eine ganz spezielle Zeit bei Husqvarna, als diese Husqvarna-BMW-Partnerschaft da stattfand.
Ja,
das soll es gewesen sein. Also,
ja, bleibt auch die große Frage offen natürlich, aber... Ich glaube, wir werden auf das Thema nochmal kommen. Wie gesagt, spätestens bei der Nuda 900, die ja auch gefühlt viele Fans hat. War halt letztlich auch nicht erfolgreich, aus vielen Gründen wahrscheinlich.
Ja. Ja, und heute wieder übrigens das Thema Husqvarna und wer ist eigentlich die Marke jetzt unter KTM und unter dem Pira-Konzern stellt sich heute wieder. Wer soll eigentlich Husqvarna sein? Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
Ich wollte gerade sagen, für einen anderen Podcast. Und anderer Podcast ist auch ein gutes Stichwort. Johannes, ich würde fast vorschlagen, wir hatten uns ja in den letzten Folgen immer so auf 4 Modelle eingeschossen, weil das immer eine gute Menge war. Und jetzt sind wir aber, ja, weil wir jetzt doch ein bisschen tiefer gegraben haben, als wir, glaube ich, beide gedacht
haben.
Ich
bin zu sehr meandert auch durch diese Husqvarna. Das treibt mich um, das Thema.
Das hat man gemerkt.
Ja.
Nein, ich würde einfach vorschlagen, dass wir jetzt hier an der Stelle einen Cut machen und die beiden weiteren folgenden Modelle natürlich jetzt noch aufzeichnen, aber dass wir diese Folge dann später veröffentlichen.
Das können wir gerne machen.
Und quasi Wundertüte Nummer 5 dann damit auch.
Sollen wir die Bonusfolge aufs Patreon stellen gegen private Spende dann?
Okay, nee, wir machen es ganz kurz und schmerzlos. Wir machen jetzt hier einen Cut und danken euch allen da draußen fürs Zuhören bis hierhin. Und wir hören uns einfach in der Fortsetzungsfolge. Und Johannes, wir hören uns gleich noch und machen dann gleich an gewohnter Stelle weiter.
Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis
genau.
Hierhin.
Ciao.
Ciao.